Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte mit Ihnen heute ein sehr persönliches Thema anschneiden. Persönlich in dem Sinne, dass ich ganz persönlich, individuell, mit jedem von Ihnen sprechen möchte über eine Situation, die Ihnen, ich denke mal, sehr bekannt vorkommen wird. Ich habe im Englischen einen Brief verfasst und dieser Brief wird auch ins Deutsche übersetzt werden. Und ich will gleich sagen, wenn Sie eine Kopie dieses englischen Briefes haben möchten oder später des deutschen Briefes, dann lassen Sie es uns wissen. Aber es geht mir um die Frage, wieso Präsident Trump die Wahl verloren hat. Oder besser noch gesagt, wieso ich vielfach behauptet habe, vor der Wahl, dass er im Amt bleiben würde, dass er wiedergewählt werden würde. Nun, ich habe auch im Englischen eine Sendung verfasst, ein Standing Watch Programm mit dem Titel The Second Impeachment Circus. Also diese Idee, dass man jetzt Trump noch im Nachhinein von seinem Amt entfernen will, obwohl er bereits schon nicht mehr da ist. Wenn ich jetzt diese Predigt heute aufnehme, dann hat dieser Impeachment Trial bereits begonnen. Hat mir heute auch schon ein bisschen angehört, was so die Demokraten von sich gegeben haben. Auch ein Video haben die gezeigt, sehr selektiv natürlich. Und das wird natürlich einige Zeit jetzt dauern und weitergehen. Aber ich habe in diesem Standing Watch mich entschuldigt dafür, dass ich die Aussagen getroffen habe, wie ich sie getroffen habe. Und nichts von dem, absolut nichts von dem, was ich heute Ihnen sagen möchte, nimmt etwas von der Entschuldigung weg. Was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe, war verkehrt. Ich hätte es nicht so sagen sollen, nicht so sagen dürfen. Und dafür habe ich mich entschuldigt, entschuldige mich heute ganz besonders bei Ihnen. Und es tut mir leid. Aber ich habe in dem Standing Watch Programm auch gesagt, dass noch einiges hinzugefügt werden muss, was eigentlich passiert ist. Und das ist etwas, was ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Doch noch einmal. Nichts von dem, was ich heute sagen werde, soll die Entschuldigung zurücknehmen dafür, dass ich klar und deutlich gesagt habe, Präsident Trump wird im Amt bleiben, mit anderen Worten, wird im Weißen Haus bleiben. Er ist mittlerweile nicht mehr im Weißen Haus, das ist klar, er ist zurzeit in Florida. Und von daher waren dies falsche Aussagen. Als ich damals, bevor Kandidat Donald Trump Präsident wurde, als er damals angekündigt hat, für das Präsidentschafts-Office zu kandidieren, da habe ich gesagt, mit Überzeugung gesagt, dass Präsident Trump oder vielmehr Donald Trump damals für die Republikaner kandidieren wird, dass er der Repräsentant der Republikaner sein wird und dass er der nächste Präsident im Jahre 2016 werden wird. Ich habe das mit Überzeugung gesagt. Die meisten haben damals mich für verrückt erklärt und haben gesagt, nein, das wird nie geschehen, das ist doch Blödsinn. Aber mit der gleichen Überzeugung habe ich dann auch gesagt, dass er im Jahre 2020 im Amt bleiben würde. So, die Frage ist dann, was ist da falsch gelaufen? Viele Mitglieder und auch einige Prediger haben mir geschrieben und haben noch einmal mich daran erinnert oder klar und deutlich gesagt, dass sie ebenfalls der Überzeugung waren, dass Donald Trump im Amt bleiben würde. Einige haben gesagt, wir haben das so als sicher vorausgesetzt. Andere haben gesagt, nein, wir waren total davon überzeugt. So, die Frage ist wiederum, wie konnten wir alle so falsch liegen? Nun, einige haben mir vorgeworfen oder zumindest angedeutet, dass ich ja ein falscher Prophet sein müsste, denn ich habe ja etwas verkündigt, was ja nicht der darauf folgenden Tatsachenwahrheit entsprach. Und es wurde dann auch 5. Mose, Kapitel 18, die Verse 20 bis 22 angesprochen. Und das möchte ich einmal jetzt mit Ihnen zusammen lesen. 5. Mose, Kapitel 18, angefangen Vers 20. Und da heißt es hier deutlich, doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe. Und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, ja, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Prophet oder vielmehr dann ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. Nun, wenn man sich diese Stelle anschaut und sie so anwendet, wie einige es anwenden wollen, ja, dann sehe es so aus, dass alle die frühen Apostel in der neutestamentlichen Kirche falsche Propheten waren. Denn die haben nämlich ganz dogmatisch mit der Erkenntnis oder vielmehr der Idee, dass sie davon von Gott inspiriert worden sind, erklärt, dass sie am Leben sein würden, wenn Jesus Christus zurückkommt. Sie haben ganz deutlich erklärt, alle, ganz besonders natürlich auch Paulus, aber auch Petrus, Johannes und so weiter, dass sie im Fleisch leben würden, wenn Christus zurückkommt. Mit anderen Worten, dass Christus zu ihrer Zeit noch zurückkommen würde. Und erst später haben sie erkannt, dass dies ja nicht der Fall war, dass sie sterben würden und dass Christus dann noch für eine lange Zeit nicht zurückkommen würde. Aber der Punkt ist der, wenn sie die Stelle in 5. Mose auf die Apostel anwenden wollten, dann wären das alles falsche Propheten gewesen. Das kann natürlich absolut nicht sein. Es ist klar, dass diese Stelle eine solche Situation in keinster Weise anspricht. Und so gibt es natürlich auch viele Kommentare, die das erkannt haben. Der Matthew Henry Kommentar schreibt, dass es sich hier um falsche Propheten handelt, die falsche Voraussagen treffen, um die klare Bedeutung der Schriftstellen zu verdrehen und die Menschen dazu zu bringen, zu sündigen. Und in Jeremia, Kapitel 23, findet sich ein interessantes Beispiel. Jeremia 23, die Verse 20 bis 22. Jeremia 23 und angefangen in Vers 20. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinne hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Achten Sie darauf. Man würde es zur letzten Zeit erst klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Das ist das, was die wahren Propheten getan hätten, aber das ist nicht das, was die falschen Propheten getan haben. Die wollten in keinster Weise, dass das Volk aufhören würde, zu sündigen. Im Gegenteil. Sie haben es noch dazu animiert, zu sündigen. Die falschen Propheten behaupten, im Namen des Herrn zu sprechen. Aber es ist ihr Ziel, sie von dem Herrn, von Gott abzuwenden und sich anderen Göttern zuzuwenden. In Wahrheit ist es so, dass ein falscher Prophet im Namen anderer Götter spricht. Entweder ganz buchstäblich oder aber bei Implikation. Er mag zwar sagen, oh, ich spreche im Namen des Herrn, aber es geht ihm darum, letztendlich sie zur Sünde zu verleiten, zu anderen Göttern zu bringen, die solche Sünde tolerieren würden. Schauen wir uns einmal 5. Mose 13 an. 5. Mose 13, angefangen in Vers 1. Da sagt Gott, alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Du sollst nichts dazu tun, du sollst nichts davon tun. Wenn ein Prophet oder ein Träumer in deiner Mitte aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, und achten Sie jetzt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und er spricht, das ist die Motivation, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, besser stellt euch auf die Probe oder prüft euch, wie die neue Lutherbibel 2009 es bringt, um zu erfahren, aber ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele lieb habt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen, Vers 5, und ihn fürchten und seine Gebote halten und seine Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Lesen wir auch Vers 6. Und der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er Aufruhr gepredigt hat gegen den Herrn, euren Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat und dich aus der Knechtschaft erlöst hat. Und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, auf dem du wandeln sollst, wie der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du das Böse in deiner Mitte wegtust. So, es sollte deutlich sein, dass diese Stelle im 5. Mose, die wir eben gelesen haben, nichts mit dem zu tun hat, worum es hier bei Gott geht. Mit anderen Worten, die kann man nicht auf wahre Propheten anwenden, die sich vielleicht in ihren Äußerungen geirrt haben, wie es die ursprünglichen Apostel im Neuen Testament getan haben. Die Nelson Study Bible erklärt, dass er falsche Prophet, wie wir gerade gesehen haben, sogar von Ereignissen sprechen wird, die zutreffen. Aber gleichwohl sollte man einem solchen nicht folgen, denn er will einen dazu bringen, sich von Gott abzuwenden. Aber der Kommentar sagt, und es gibt sogar auch Beispiele, wo ein wahrer Prophet Dinge verkündigt, die nicht zutreffen. Und ein klassisches Beispiel ist natürlich Jona. Jona wurde aufgefordert von Gott, nach Ninive zu gehen und zu sagen, ohne alle Implikation, dass es vielleicht anders kommen würde, in 40 Tagen wird eure Stadt zerstört werden. Aber dann haben die Niniviten bereut, ernstlich bereut, haben sich abgewendet von ihrer falschen Lebensweise. Und daraufhin hat Gott gesagt, okay, ich akzeptiere diese Reue, ich nehme sie an, ich werde die Stadt nicht zerstören. Aber damit wurde Jona nicht zu einem falschen Propheten. Denn er hatte ja genau verkündigt, was Gott ihm ursprünglich gesagt hatte. Schauen wir uns einmal Jeremia 18 an. Als Beispiele dafür, dass Gott seine Meinung ändern kann. Im Hinblick auf das, was die Menschen tun. Jeremia 18, die Verse 7 und 8. Und ich könnte Ihnen viele Beispiele geben. Gott sagte zum Beispiel zu Mose, ich werde dieses Volk vernichten und ich werde aus dir ein großes Volk machen. Und Mose dann bat Gott, es nicht zu tun und Gott tat es nicht. Wie sieht es mit Abraham aus und Sodom und Gomorra? Dass Gott dann letztendlich gesagt hat, okay, wenn ich 10 Gerechte finde, dann werde ich die Stadt nicht zerstören. Zunächst einmal war von den 10 Gerechten keine Rede gewesen. Hier, Jeremia 18 und Vers 7. Bald rede ich gegen ein Volk und Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn sich aber das Volk, gegen das ich geredet habe, von seiner Bosheit bekehrt, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und dann auch eine weitere Stelle in Jeremia Kapitel 26. Und lesen wir die Verse 1 bis 3. Jeremia 26 und die Verse 1 bis 3. Im Anfang der Herrschaft Joachims, des Sohnes Josuas, des Königs von Juda, geschah dies Wort vom Herrn. So spricht der Herr, tritt in den Vorhof am Hause des Herrn und predige denen, die aus allen Städten Judas hereinkommen, um anzubeten im Hause des Herrn, alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen, und tu nichts davon weg, ob sie vielleicht hören wollen und sich bekehren an jeder von seinem bösen Wege, damit mich auch reuen möge das Übel, das ich gedenke, ihnen anzutun, um ihrer bösen Taten willen. Auch hier wiederum wird eine potenzielle Änderung der Absicht des Planes Gottes dargestellt. Wie ich sagte, Jona hat klar und deutlich verkündigt, Ninive wird zerstört werden in 40 Tagen, aber es geschah nicht und damit wurde Jona kein falscher Prophet. Er hatte aber da gewisse depressive Anwandlungen. Er wollte natürlich auch, dass Jona dass Ninive zerstört würde. Hatte da falsche Motivationen auch in dem Bereich. Aber das bringt mich jetzt zur sehr wichtigen Frage. Denn Gott kann nicht nur Ereignisse zurückhalten oder vielleicht sogar seine Meinung total ändern im Hinblick auf gewisse Ereignisse. Er tut das nicht nur, wenn Menschen bereuen, er tut es vielfach auch, wenn Menschen eben gerade nicht bereuen. Wussten Sie, dass Gott gewisse Ereignisse zurückhält, weil die Menschen nicht bereuen? Und ich spreche jetzt ganz besonders von den Menschen innerhalb der Kirche Gottes. Und Gott will aber, dass sie bereuen. Er gibt ihnen noch gewisse Zeit, zu bereuen. Aber warum weigern sich auch gerade wahre Mitglieder der Kirche Gottes zu bereuen? Nun, wir wissen, wir sollten es wissen, einige wissen das scheinbar nicht oder nicht mehr, dass es noch einen Abfall geben wird von der Wahrheit. Der zweite Thessalonikerbrief spricht davon. Einen Abfall von der Wahrheit. Mit anderen Worten, man hat die Wahrheit zunächst einmal erkannt und fällt davon ab. Wendet sich davon ab. Wendet sich von Gott ab. Wendet sich von seiner Kirche ab. Will die Wahrheit nicht mehr akzeptieren und hören. Warum? 2. Thessaloniker Kapitel 2. Schauen wir uns diese sehr bekannte Stelle, uns sollte sie zumindest sehr bekannt sein, noch einmal an. 2. Thessaloniker Kapitel 2 und Vers 3 zunächst einmal, wo es heißt: Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen, der Abfall von der Wahrheit. Und der Mensch des Frevels, der Mensch der Sünde, der Mensch der Gesetzlosigkeit, man könnte sagen der falsche Prophet, der muss sich offenbaren oder er muss offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und dann fährt er fort, in Vers 9 zu sagen, dieser Frevler, er spricht hier von dem Frevler oder wie es heißt, der Mensch des Frevels, man kann auch übersetzen hier, dieser Gesetzlose, der wird kommen durch das Wirken des Satans, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Sie haben sie nicht angenommen, sie haben sie nicht beibehalten, sie haben sie verleugnet. Darum geht es hier. Wir lesen auch natürlich eine sehr bekannte Stelle in Matthäus Kapitel 24, Vers 12. Diese beiden Stellen gehen Hand in Hand. Matthäus 24 und Vers 12, eine Prophezeiung von Jesus Christus. Was sagt er hier? Und weil die Missachtung des Gesetzes, man kann auch übersetzen die Gesetzlosigkeit, überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Es geht hier, wie wir auch letztens in einer Kurzpredigt gehört haben, um die Agape-Liebe, die göttliche Liebe. Es ist die Liebe Gottes, die uns gegeben ist, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Diese Liebe wird in vielen Mitgliedern erkalten. Und dann werden sie schreckliche Dinge tun. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen und so weiter und so fort. Aber Gott möchte, dass jeder, den er in dieser Zeit berufen hat, zum Heil kommt, dass er bereut, dass er den richtigen Weg findet oder wiederfindet, um dann im Reich Gottes sein zu können, wenn Christus zurückkehrt. Schauen wir uns 2. Petrus an. 2. Petrus, Kapitel 3. Und in Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Petrus spricht die Gemeindemitglieder an und will nicht, dass jemand von euch verloren werde, sondern dass jedermann von euch zur Buße komme oder bereue. In anderen Worten, Gott gibt uns in Gottes Kirche Zeit zu bereuen, aber damit hält er gewisse Dinge zunächst einmal zurück, sodass wir diese Zeit haben. Wir lesen hier klar und deutlich, er hält gewisse Dinge zurück, aber er sagt auch Folgendes in 2. Petrus 3, und in Vers 11, wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Handel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet, das heißt, die ihr und ihm entgegeneilt, besser wie die Elberfelder Bibel sagt, und ihn beschleunigt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Man kann also mit anderen Worten die Wiederkunft Christi sogar verzögern oder beschleunigen. Schleunigen dadurch, dass man sich wirklich zur Reue hin wendet und aufhört, seine falschen Gewohnheiten weiter zu verfolgen. Nun, wir sprechen hier klar und deutlich von einer Verzögerung, einer potenziellen Verzögerung. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber könnte es sein, ist es überhaupt denkbar, dass aufgrund von der Situation innerhalb der Kirche Gottes heute, und ich spreche jetzt von allen wahren Kirchen, Organisationen, dass aufgrund der nicht sehr positiven Situation innerhalb der Kirchen Gottes eine Verzögerung durch Gott eingetreten ist, damit alle noch die Gelegenheit haben, zur Reue zu gelangen. Ich sehe mir die Situation in den Kirchen an und ich muss vielfach feststellen, da werden falsche Doktrinen, absolut falsche Doktrinen gepredigt, und zwar Doktrinen, die im Gegensatz stehen zu dem, was die Bibel lehrt. Oder es wird gar nichts gesagt, zum Beispiel über Prophezeiung. Ich habe ja letzte Woche eine Predigt, oder vorletzte Woche eine Predigt gegeben über das Mahlzeichen des Tieres, wo da in einer Organisation zumindest etwas total Falsches gelehrt wird. Aber dann gibt es andere Organisationen, die lehren auch etwas Falsches, dass es gar keinen Abfall gibt. Oder zum Beispiel, dass es einen 7-Jahres-Vertrag geben soll, bevor Christus zurückkommen kann. Oder dass das Hochzeitsmahl im Himmel stattfinden soll. Mit anderen Worten, eine Variation der falschen Idee der heimlichen Entrückung. Und. Ich könnte Ihnen da viele Beispiele geben. Aber dann geht es natürlich auch um die Mitglieder in diesen Organisationen, die eben halt diesen falschen Ideen folgen. Oder wenn ich mir die Maßnahmen anschaue, die jetzt von vielen Organisationen bereits schon in einem Jahr durchgeführt worden sind im Hinblick auf die Bekämpfung des Coronavirus, wie total entgegengesetzt zu den Doktrinen Gottes in der Bibel, die gestanden haben. Okay, dieser ganze Zusammenhang ergibt sich als ein großes Fragezeichen für mich. Wie sieht überhaupt der gegenwärtige Zustand in den Augen Gottes aus? Und das bringt mich jetzt wiederum zu der absolut wichtigen Frage. Und ich sage dies nicht, um jetzt meine falschen Aussagen über die Tatsache, wo ich gesagt habe, dass Präsident Trump im Amt bleiben wird, das war eine falsche Aussage. Es geht nicht darum, dies zu entschuldigen oder irgendwie zu negieren oder zu relativieren. Aber die Frage, die ich stellen möchte, die ich stellen muss, ist folgendes. Hat Gott gewisse Ereignisse verhindert oder zunächst einmal durch einen Zeitaufschub zurückgehalten, um, wie ich sagte, der Kirche Gelegenheit zu geben, noch zur Reue zu finden, bevor es zu spät ist, denn irgendwann wird es zu spät sein. Und das gilt auch für Mitglieder in unserer eigenen Organisation, wenn es da welche geben sollte, die nach wie vor nicht willens sind, die Wahrheit zu akzeptieren, nach der Wahrheit zu leben. Wenn sie in diese Kategorie fallen, ist es höchste Zeit zu bereuen. Denn irgendwann hat Gottes Geduld ein Ende. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 10 an, um es noch einmal deutlich zu machen, dass Gott in der Tat Dinge zurückgehalten hat, zurückhält, bis dann der Punkt erreicht ist, wo er sagt, jetzt ist es allerdings genug. Offenbarung 10 und Vers 6, wo wir lesen. Dieser Engel schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten, den Propheten. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Die Lutherbibel 2009 schreibt richtiger, dass es keinen Zeitaufschub mehr geben soll. Im Englischen wird hier das Wort Delay gebraucht, Verzögerung, Zeitaufschub. Man kann auch übersetzen Verzug oder Verzögerung oder Frist. Dann wird es keinen Zeitaufschub mehr geben, was natürlich impliziert, dass es zuvor Zeitaufschübe gegeben hat. Hesekiel Kapitel 21. Die Verse 21 bis 28. Hesekiel 21, die Verse 21 bis 28. Und wie ich sagte, es ist dies heute eine sehr persönliche Ansprache, sagen wir einmal. Und da würde ich auch mehr Zeit dafür gebrauchen, als normalerweise in einer Predigt. Aber ich denke, es ist wichtig, den gesamten Zusammenhang zu sehen. Hesekiel 21, oder vielmehr Hesekiel 12. Habe ich 21 gesagt? Hesekiel 12. Und Vers 21 ist das, was ich Ihnen vorlesen möchte oder mit Ihnen noch besser zusammenlesen möchte. Hesekiel 12 und Vers 21. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, was habt ihr da für ein Sprichwort im Lande Israel? Ihr sagt, die Zeit vergeht und es wird nichts aus der Weissagung. Darum sage ich Ihnen oder sage du zu Ihnen, so spricht Gott der Herr, ich will diesem Sprichwort ein Ende machen, dass es nicht mehr umgehen soll in Israel. Sage vielmehr zu ihnen, die Zeit ist nahe. Und alles kommt, was geweissagt ist. Wir haben seit vielen Jahren zum Beispiel von der Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches in Europa gesprochen. Einige sagen, ja, das ist immer noch nicht eingetreten. Und obwohl wir gesagt haben, das soll in Kürze geschehen. Ah, ist immer noch nicht eingetreten. In Kürze. Bei Gott zählt ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. In Kürze kann sich auf mehrere Jahre beziehen, natürlich. Aber diese Dinge kommen, diese werden eingreifen, diese werden geschehen. Und wie gesagt, vielleicht sind sie deshalb noch nicht geschehen, weil es eine Verzögerung gibt, weil Gott Kirchenmitgliedern noch die Gelegenheit geben möchte, zu bereuen. Aber er sagt hier, Vers 24, denn es sollen fort keine trügenden Gesichte und keine falsche Offenbarung mehr geben im Hause Israel. Denn ich bin der Herr, ich rede, was ich rede, das soll geschehen und sich nicht lange hinausziehen. Sondern in eurer Zeit, du Haus des Widerspruchs, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht Gott der Herr. Wo es hier heißt, es soll sich nicht lange hinausziehen, schreibt die Lutherbibel 2009 erneut, es soll nicht mehr verzögert werden. Dann heißt es in Vers 26, und das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, siehe, das Haus Israel spricht mit den Gesichten, die dieser schaut, dauert es noch lange, und er weissagt auf Zeiten, die noch ferne sind. Vers 28, darum sage ihnen, so spricht Gott, der Herr, keines meiner Worte wird sich lange hinausziehen, oder Lutherbibel 2009, wird nicht mehr verzögert werden. Was ich rede, soll geschehen, spricht Gott, der Herr. Aber auch hier wiederum, bis zu einem gewissen Grade gab es Verzögerungen, die dann allerdings aufhören würden zu existieren. Dann würde keine Verzögerung mehr stattfinden, wenn Gott es so bestimmt. In Habakuk, Kapitel 2, und lesen wir die Verse 2 bis 3. Habakuk, Kapitel 2, Vers 2. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du schaust, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit oder am Ende und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen, wenn sie sich auch hinzieht. Luther 2009, wenn sie sich verzögert, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Also es geht mir jetzt darum, um es deutlich zu machen, es gab Verzögerungen. Gott hat Verzögerungen für das Eintreten seiner Absicht ganz klar und deutlich hier offenbart. In unserem Zusammenhang möchte ich die folgende Frage stellen. Ist es möglich, dass Gott es erlaubt hat, dass Donald Trump seine Wahl verloren hat, um gewissen Kirchenmitgliedern noch die Zeit zu geben, zu bereuen. Ist ein solches Konzept überhaupt denkbar? Das ist eine Frage. Nun, viele glauben, und die meisten Republikaner glauben nach wie vor, dass Donald Trump in Wahrheit die Wahl gewonnen hat, aber dass sie ihm gestohlen worden ist, aufgrund von Betrügereien, von falschen Gesetzen, die kurz vor der Wahl noch schnell erlassen worden sind, um es für Trump schwer zu machen, zu gewinnen und so weiter und so fort. Und viel an Beweisen ist den vielen Gerichten, die von der Trump-Bevölkerung oder vielmehr von denen, die also für Trump eingetreten sind, der Kampagne, diese Beweise wurden den Gerichten vorgelegt. Hunderte von eidesstattlichen Versicherungen und Versicherungen unter Eid. Und wenn man da etwas falsch aussagt, dann kann man für ein Jahr oder noch länger ins Gefängnis. Aber kein Gericht, und das ist wichtig zu beachten, hat sich diese Beweise angeschaut. Alle Gerichte haben sich geweigert, überhaupt die Beweise näher ins Auge zu fassen. Die haben die Klagen abgeschmettert. Aus technischen Gründen. Man hat gesagt, ja, man hat keinerlei Grundlage, eine solche Klage zu bringen. Man hat sogar gesagt, dass der Präsident noch nicht einmal Klagebefugnis habe im Hinblick auf diese Beweise. Das Problem war, die wollten nicht in diese Sache hineinsteigen. Darum ging es. Aber wie gesagt, diese Beweise liegen nach wie vor vor. Nun, viele heute, die wollen das natürlich abschmettern, gerade besonders die Big Tech und natürlich auch die Massenmedien und natürlich auch viele der Demokraten, die wollen einfach über die Sache hinwegsteigen und das gar nicht mehr in Augenschein nehmen, aber bedeutet dies nun, dass, weil man es nicht sehen will, weil man nicht in die Dinge hineinsteigen will, sie deshalb nicht existiert haben? Und bedeutet das dann auch? Eine Frage, die müssen Sie sich selbst stellen. Bedeutet das dann auch, dass der gegenwärtige Präsident, der im Weißen Hause sitzt, nicht der ist, den Gott als den richtigen Präsidenten überhaupt anerkennt? Nun, sicherlich würde Gott dies erlaubt haben, das ist klar, nichts geschieht, ohne dass Gott es erlaubt hat. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass Gott dann das direkt herbeigeführt haben würde. Nun, als ich damals die starken Aussagen tätigte, dass Donald Trump weiter im Amt bleiben würde, bin ich natürlich nicht davon ausgegangen, dass es da vielleicht einen massiven Wahlbetrug hätte geben können. Aber um das weiter fortzuführen, wenn die Situation auf das zutrifft, was die Bibel hier andeutet, dann wäre dies eine interessante Konstellation. Jetzt schauen wir uns einmal Hosea Kapitel 8 an. Hosea Kapitel 8 und Vers 4. Und es geht hier um das moderne Haus Israel. Und das bedeutet die Vereinigten Staaten von Amerika, auch Großbritannien, auch andere englischsprachigen Länder. Sie machten Könige, sagt Gott hier, aber ohne mich. Sie setzten Obere ein und ich wusste nichts davon. Andere übersetzen hier, sie machen Könige, aber ohne mich. Und sie setzen Obere ein und ich weiß nichts davon. Oder auch, wie die Schlachterbibel sagt, sie tun das ohne meinen Willen und ohne, dass ich es billige. Im Englischen ohne meine Zustimmung, without my approval. Also hier wird eine Situation angesprochen, wo Menschen gewisse andere Menschen zu Königen, zu Fürsten, zu Oberhäuptern einsetzen, aber Gott sagt, ja, aber das kommt nicht von mir. Das tatet ihr ohne meine Zustimmung, ohne meinen Willen, in dem Sinne, dass ich es nicht direkt befürwortet habe. Nun, wenn dies auf die heutige Situation, auf die ich hier eingehe, zutreffen sollte, dann bedenken Sie auch Folgendes. Wir wissen alle um König Nebukadnezar. Aufgrund seines Stolzes hat er 7 Jahre lang bei den Tieren gelebt. Wie ein Tier gelebt. Scheinbar wurde ihm sein menschlicher Geist genommen, der Geist des Tieres ihm gegeben. Aber nach diesen 7 Jahren kam ihm sein Verstand zurück. Und er erkannte dann auch, wer der wahre Gott ist und hat ihn auch gepriesen. Aber der Punkt, auf den ich hier eingehen möchte, ist folgender. Gott hat während seiner 7 Jahre der Unzurechnungsfähigkeit das Amt des Königs für ihn aufbewahrt. Kein anderer wurde König während der Zeit. Und er hat ihm dieses Amt zurückgegeben, als Nebukadnezar wieder zu Verstand kam. Das wäre ein Beispiel. Ein noch interessanteres Beispiel ist das Beispiel des Königs David. Nun, wir wissen, David hat sehr schwer gesündigt, sehr stark gesündigt, mit Ehebruch, mit Mord. Und daraufhin wurde ihm gesagt, dass er von jetzt ab Kriege haben würde, dass aus seinem eigenen Hause Empörung entstehen würde und so weiter und so fort. Und dann kam es dazu, dass sein Sohn Absalom gegen David rebellierte, dass er Jerusalem einnahm, dass er David vertrieb aus Jerusalem und dass er es zuließ, Absalom, König von Israel genannt und deklariert zu werden. Schauen wir uns das an, in 2. Samuel. 2. Samuel, Kapitel 16. 2. Samuel, Kapitel 16, die Verse 16 bis 18. Als aber Hushai, der Akiter, Davids Freund, zu Absalom hineinkam, rief er Absalom zu, es lebe der König, es lebe der König. Und Absalom aber sprach zu Hushia, ist das deine Treue zu deinem Freunde? Warum bist du nicht mit deinem Freunde gezogen? Hushia aber sprach zu Absalom, nein, sondern wen der Herr erwählt und dies Volk und alle Männer in Israel, zu dem gehöre ich und bei dem will ich bleiben. Und Absalom hat in keiner Weise gesagt, oh nee, nenne mich nicht König, ich bin nicht König. Nein, er nahm das Amt sehr gerne und sehr willens und auch diese Titulierung an. Aber obwohl er so genannt wird von anderen Menschen, nennt die Bibel ihn nirgendwo so. Die Bibel sagt nirgendwo irgendetwas über König Absalom. Im Gegenteil, die Bibel spricht nach wie vor von König David, auch als David nicht in Jerusalem war, auch als David vor Absalom fliehen musste, auch als David sich verbergen musste, auch zu dem Zeitpunkt noch, als er dann zurückkehrte zu Jerusalem, um den Thron wieder einzunehmen. Die ganze Zeit seiner Abwesenheit wurde er nach wie vor aus der Bibel heraus als der König David angesprochen. Schauen wir uns dies in 2. Samuel 16 an zum Beispiel. 2. Samuel 16 und die Verse 5 bis 6. Als aber der König David nach Bahurim kam, in anderen Worten, da floh jetzt vor Absalom, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, von Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Shimi, der Sohn Gottes, der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und seiner Linken waren. Und der David sagte, lasst ihr jetzt erstmal in Ruhe, macht jetzt erstmal nichts. Wenn Gott das so bestimmt hat, dann ist es okay. Aber nachher hatte schon Salomo gesagt, hier, geh mit dem mal um in dieser Beziehung. Aber auch in Kapitel 17 und in Vers 17, 2. Samuel 17 und Vers 17. Jonathan aber und Ahimas standen bei der Quelle Rogel und eine Magd ging von Zeit zu Zeit hin und brachte ihnen Nachricht, die sie dem König David weitersagten, denn sie durften sich in der Stadt nicht sehen lassen. Auch in Vers 21. Und als sie weg waren, stiegen jene aus dem Brunnen und gingen hin und sagten es dem König David an und sprachen zu David, mach euch auf und geht eilends über den Fluss, denn Ahithophel hat gegen euch den und den Rat gegeben. Und dann auch noch in Kapitel 18, und es gibt noch mehrere Stellen, aber ich gebe Ihnen diese nur auszugsweise. In Vers 4, der König, König David, sprach zu ihnen, was euch gefällt, das will ich tun. Und der König trat ans Tor und das ganze Kriegsvolk zog aus zu 100 und zu 1000. Vers 5, und der König gebot Joab und Abishai und Ittai und sprach, schont mir den jungen Absalom. Und das ganze Kriegsvolk hörte es, als der König allen Hauptleuten Absaloms wegen diesen Befehl gab. Aber natürlich hat dann Joab ihn umgebracht, den Absalom. Also wie gesagt, der Punkt ist der. David wurde nach wie vor von Gott als der König angesehen, obwohl er eine gewisse Zeit lang nicht auf dem Thron saß, sogar aus der Stadt fliehen musste. Aber ihm wurde die Königswürde, die Königsherrschaft bewahrt und wiedergegeben, als es an der Zeit war. Nun, damit ergibt sich dann vielleicht folgende Frage. Ist es möglich, dass Donald Trump erneut in der Zukunft Präsident werden könnte, vielleicht im Jahr 2024, falls er dann sich wiederum aufstellen lassen würde? Und ist es möglich, dass in der Zwischenzeit unter der Biden-Administration eine solche katastrophale Entwicklung im Lande geschehen wird, was die innerpolitische, wirtschaftliche Lage angeht, dass es quasi zu einem totalen Scherbenhaufen wird und dass dann natürlich die Wähler sagen werden, jetzt ist es aber genug, jetzt wollen wir lieber mal jemanden wieder haben wie Trump, der uns aus dieser Misere herausholt. Aber noch wichtiger, es gibt biblische Prophezeiungen, die erfüllt werden müssen, bevor Christus zurückkommt. Und die, es sieht nicht danach aus, in irgendeiner Weise von Joe Biden und seiner Administration erfüllt werden könnten. Wir haben auch Ihnen insoweit oftmals gesagt, dass es noch zu einem dritten Tempel kommen wird vor der Wiederkunft Christi. Nun, das ist auch etwas, was viele Organisationen scheinbar nicht glauben. Die Bibel ist da eindeutig. Es muss einen dritten Tempel geben. Das heißt, der Mann der Gesetzlosigkeit, dieser Frevler, der wird im Tempel Gottes sein, von sich vorgeben, Gott zu sein. Viele andere Bibelstellen beweisen es ebenfalls. Also es wird diesen dritten Tempel noch geben müssen. Er wird noch gebaut werden müssen vor der Wiederkunft Christi. Tieropfer werden an diesem Tempel oder im Hinblick auf diesen Tempel erbracht werden. Nun, die Beziehung zwischen Israel, Netanyahu ganz besonders, und Trump war außergewöhnlich gut. Die Beziehung zwischen Amerika und Israel war nie so gut gewesen wie unter Trump. Und deswegen war es auch so, dass viele in Israel, möglicherweise auch in den Vereinigten Staaten, aber ganz besonders in Israel, davon ausgingen, dass Donald Trump in irgendeiner Weise mit dem Bau des dritten Tempels helfen würde. Trump selbst hat sich den Auserwählten genannt. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, wie er zum Himmel blickte, die Hände hoch und sagte, ich bin der Auserwählte. Es sieht so aus, dass er auch diesen Glauben, dass er teilhaben würde in irgendeiner Form mit dem Bau des Tempels, dass er daran auch glaubte, dass er diesen Glauben aufrecht erhielt, vielleicht nach wie vor aufrecht erhält. Die Tatsache, dass es zu dem Druck von Münzen kam, und ich habe Ihnen ja auch einmal gezeigt in einer unserer Sendungen, wo der dritte Tempel abgebildet ist, wo König Cyrus abgebildet ist, wo aber auch Trump abgebildet ist und der Vergleich dargestellt wird zwischen der Tatsache, dass Cyrus dazu beitrug, den zweiten Tempel zu bauen und dass also dann Trump dazu beitragen soll, den dritten Tempel zu bauen. Und auch die Tatsache, dass der Sanhedrin einen offenen Brief an Trump schrieb und ihn aufforderte, beim Bau des dritten Tempels mitzuhelfen, alle diese Tatsachen waren sicherlich nicht nur zufällig. Und von daher müssen wir natürlich jetzt warten und sehen, wie sich diese Erfüllung der biblischen Prophezeiung im Blick auf den dritten Tempel materialisieren wird. Aber es sieht nicht danach aus, dass sie sich unter Joe Biden materialisieren würde. Dann gibt es zum Beispiel auch die folgende Situation. Auch das haben wir Ihnen immer und immer wieder deutlich gemacht, unsere Broschüren über den Niedergang von Großbritannien und den USA und Europa in Prophezeiung, die 10 europäischen Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches und, haben das auch alles immer gesagt und deutlich gemacht und beschrieben, aus der Bibel heraus deutlich gemacht. Und das ist die Tatsache, dass sich die Beziehung zwischen Europa, einem neuen Europa, was sich vielleicht aus 10 Kernnationen dann entwickeln wird, aus der gegenwärtigen EU heraus, diese Beziehung zwischen diesem Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika, die wird immer und immer mehr sich verschlechtern. Es wird dahin kommen, dass es zu einem Krieg kommen wird, einem dritten Weltkrieg zwischen Europa, dieser letzten Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches und Amerika. Und es ist wichtig zu begreifen, dieser Krieg wird nicht von Amerika ausgehen, sondern von Europa. Europa wird diesen Krieg beginnen. Nun, es ist absolut unwahrscheinlich, dass dies unter einer Biden-Administration geschehen würde. Biden möchte gerne lieb Kind sein, auch den Europäern gegenüber. Nun, es gibt ja schon gewisse Dinge, wo Europa sagt, ja, so ganz so doll ist es mit dem Biden auch nicht. Aber in jedem Falle sind sie weitaus zufriedener mit Biden als mit Trump. Unter Trump hätte es zu einen Entwicklungen kommen können, die diese Situation näher ins Auge gefasst hätte. Und Europa geht davon aus. Die sagen, okay, nun der Trump, der war einmal dran, der kann auch wiederkommen, in 2024. Und wenn es nicht Trump ist, dann jemand wie Trump. Aber es sieht da nicht danach aus, zum Beispiel zur Zeit jedenfalls nicht, dass da irgendeiner sich am Horizont abgebildet hätte, der in irgendeiner Form dem nahe kommen würde, was Trump repräsentiert. Und auch der Beliebtheitsgrad von Trump wird immer, immer größer. Jetzt, interessanterweise. Und er sticht alle aus, die sich möglicherweise als Kandidaten zur Verfügung stellen würden. Also wie gesagt, die Idee ist die. Europa bereitet sich darauf vor, dass im Jahre 2024 eine Wiederholung stattfinden könnte, wie sie im Jahre 2016 stattgefunden hat. Und sie sagen, okay, wir müssen von dieser Eventualität ausgehen und wir werden von daher weiter viel Geld investieren in die Armee und wir werden uns darum bemühen, eine europäische vereinigte Armee zu schaffen. Etwas, was natürlich die Bibel auch klar und deutlich voraussagt, was wir eben schon seit vielen, vielen Jahren gesagt haben. Wiederum, nichts von dem, was ich gesagt habe, nichts von dem, was ich jetzt noch sagen werde, soll als eine Relativierung meiner Entschuldigung gelten, wonach ich eine Aussage getroffen habe, die so nicht eingetroffen ist. Um das klar zu machen. Was ich gesagt habe, was ich geglaubt habe, wovon ich überzeugt war, und zwar war ich auch davon überzeugt, dass Gott mich dazu inspiriert hatte, war objektiv gesehen verkehrt. Und dafür bin ich traurig, deswegen bitte ich um Ihre Entschuldigung. Aber es ist möglich. Und bitte entschuldigen Sie vielleicht auch etwas meine Narrheit, dass das Substanzielle von dem, was ich gesagt habe, vielleicht in einem gewissen Grade in Unwissenheit gesagt habe, gleichwohl zunächst einmal verzögert worden ist, aber dennoch in der Zukunft in irgendeiner Form sich materialisieren könnte. Es ist nämlich so, dass Gott seine Diener inspiriert, für ihn zu sprechen. Auch wenn sie vielleicht nicht total vollständig verstehen, was sie eigentlich sagen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Propheten des Alten Testamentes nicht immer verstanden, was sie eigentlich sagten, aber sie waren dazu aufgefordert, es gleichwohl zu sagen. Und manchmal hörte sich das ja komisch an für die Menschen damals, die gar nicht wussten, warum die eigentlich diese Dinge sagten. In Daniel Kapitel 12, die Verse 8 und 9. Und ich hörte es, sagt Daniel, aber ich verstand es nicht. Und ich sprach, ja, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Und er aber sprach, gehe hin, Daniel, das ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Mit anderen Worten, Daniel konnte es nicht verstehen, weil es eine Prophezeiung für die Endzeit war. Nun, andere alttestamentliche Propheten haben Dinge gesagt, die sich auf die neutestamentliche Kirche, die frühe testamentliche Kirche und auf Jesus Christus bei seinem ersten Kommen bezogen. Und die mussten auch erkennen, dass sich es darauf bezog. Und die hatten das auch nicht zunächst verstanden. In 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1. Und lesen wir die Verse 10 bis 12. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch. Und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war. Schauen Sie, es war der Geist Jesu Christi, der bereits in den alten Propheten war, was beweist, dass es Christus bereits im Alten Testament gegeben hat. Natürlich hat es ihn gegeben. Gott ist eine Familie. Gott besteht aus dem Vater und dem Sohn, Jesus Christus. Und es war Jesus Christus. Er war der Gott des Alten Testamentes, in dem Sinne, dass er es war, der direkt mit den Menschen verkehrte, der sich ihnen sogar auch zeigte, manifestierte. Christus würde später sagen, ihr habt niemals die Stimme des Vaters gehört, niemals seine Gestalt gesehen. Also es war der Geist von Jesus Christus, der den alttestamentlichen Propheten war. Aber er sagt hier, ihr habt geforscht, auf welche und für was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Das gesamte Buch Jesaja hat viel davon zu sagen. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, vielleicht haben sie zunächst einmal gedacht, oh, das bezieht sich auf uns. Nein, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollt mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehrt zu schauen. Auch selbst die Engel haben nicht die gleiche Erkenntnis zunächst einmal, wie wenn Gott den Menschen gewisse Dinge offenbart. Die wollen auch das dann näher erfahren. Es gibt eine weitere interessante Stelle, wo jemand etwas sagte, was er gar nicht meinte. Aber Gott hat es so gefügt, weil er es so aussprechen sollte, ohne es selbst zu verstehen. Und wir lesen das in Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11, die Verse 49 bis 53. Einer von ihnen aber, Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war, der sprach zu ihnen, ihr wisst nichts. Ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Aber was er meinte war, okay, wenn wir Christus nicht umbringen, kommen die Römer und nehmen uns unsere Herrschaft weg. Aber das ist nicht, wie es Gott verstanden wissen wollte. Vers 51. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr Hohepriester war, da weiß, sagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk, und nicht für das Volk alleine, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Und von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Aus ganz anderen Gründen, natürlich. Aber er war inspiriert, dieser Hohepriester, um es so auszudrücken. Denn das ist das, was Gott wollte. In gewisser Weise anders verstanden haben wollte, natürlich, als die Menschen damals es verstanden. Ich möchte ein wenig auf die Vergangenheit der Kirche eingehen, und zwar unter der menschlichen Führung des damaligen Pastor Generals und auch Apostels, Herbert W. Armstrong, der im Jahr 1986 gestorben ist. Nun, ich habe auch im Standing Watch Programm, auf das ich eben eingegangen bin, einiges gesagt. Wir haben in der Vergangenheit, wenn ich jetzt auf die Kirche Gottes eingehe, in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts zum Beispiel, haben wir gewisse Änderungen durchführen müssen. Wir hatten zum Beispiel einmal geglaubt, dass Pfingsten an einem Montag gefeiert werden müsse, weil auch die meisten heutigen modernen Juden, je nachdem aus welcher Branche sie kommen, aus welcher Richtung sie kommen, das ebenfalls so gezählt haben. Und andere, die haben es total gar nicht gezählt. Aber das Problem war, dass man auch von der Übersetzung her zunächst einmal nicht klar und deutlich erkennen konnte, wie man zählen sollte. Man muss ja 50 Tage zählen von dem Sonntag, der innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote besteht und da anfällt. Und sollte man jetzt von dem Sonntag aus zählen, also inklusive, oder erst nach dem Sonntag, mit anderen Worten exklusiv? Und wir hatten zunächst gemeint, wie die Übersetzungen es auch anzudeuten schienen, dass man exklusiv zählen müsste und dann fiel Pfingsten immer auf einen Montag. Bis wir dann gesehen hatten, auch aufgrund des hebräischen Urtextes, dass das eine falsche Zählweise war. Und man muss in der Tat von Sonntag ausgehen, aber Sonntag mit einbeziehen und dann fällt Pfingsten immer auf einen Sonntag. Und als wir das erkannt haben, haben wir die Änderung natürlich durchgeführt. Einige haben die Änderung nach wie vor nicht akzeptiert. Wir hatten auch eine Lehre, die sehr plausibel klang aufgrund von dem, was Christus gesagt hat, zunächst wie wir es verstanden haben, dass wenn man einmal verheiratet war, egal ob man jetzt in der Kirche war oder nicht, egal ob man die Wahrheit kannte oder nicht, dass die Ehe dann für alle Zeit und Ewigkeit gebunden war, man konnte sich dann nicht mehr scheiden lassen und wenn man sich dann scheiden ließ und jemand anderen heiratete und dann in die Kirche kam, dann musste das so als ungültig erklärt werden. Nun, das war von den Früchten her gesehen total klar, dass da was nicht stimmt, aber was war das Problem? Und wir haben dann erkannt, dass natürlich Gott keine Ehen schließt, die getroffen werden, ohne dass Gott überhaupt Teil der Ehe ist. Wie zum Beispiel zwei atheistische Kannibalen, die heiraten. Ja, hat Gott diese Ehe geschlossen? Natürlich nicht. Und dann hatten wir das verstanden, dass natürlich es um die Eheschließung innerhalb der Kirche geht. Wenn Gott also die Ehe schließt innerhalb der Kirche, dann ist die gebunden und kann nicht mehr aufgelöst werden von Menschen, es sei denn, es bestehen gewisse Gründe der Auflösung, von denen Jesus auch spricht und von denen Paulus auch spricht. Aber das war auch eine Änderung, die wir dann stattfinden lassen mussten, die wir akzeptieren mussten und die wir dann auch aufgrund dessen, was uns die Bibel offenbart hat, dann durchgeführt haben. Auch heute gibt es nach wie vor Menschen, die das nicht akzeptieren, die nach wie vor auf das zurückgreifen wollen, was damals gelehrt worden ist, was aber verkehrt war. Und der Armstrong hat immer gesagt, wenn ich aus der Bibel heraus erkenne, dass ich etwas falsch gesagt habe, falsch getan habe, werde ich es ändern. Und das hat er auch getan. Und es gibt ein weiteres Beispiel, das habe ich in der Standing Watch-Sendung nicht erwähnt, das möchte ich hier allerdings erwähnen, es ist auch in dem Mitgliederbrief, den ich geschrieben habe, diesen Brief enthalten. Und zwar hat man stark daran geglaubt, dass während des Zweiten Weltkrieges bereits die Endzeitergebnisse und Ereignisse eintreten würden, sodass dann Christus sehr bald zurückkommen würde. Es sah danach aus, für eine gewisse Zeit, dass unter Hitler, unter Mussolini vielleicht die letzte Auferstehung des Römischen Reiches geschah, aber wir haben dann später erkannt, das war nicht die letzte, das war die neunte. Die zehnte kommt noch. Gleichwohl hatte Armstrong klar und deutlich erkannt, dass nachdem Deutschland in Trümmern lag, dass dann Deutschland wieder sich erheben würde. Er hat auch damals gesagt, als die Berliner Mauer gebaut wurde, dass die wieder eingebrochen werden würde, abgeschafft werden würde, weil es zu einer Vereinigung von Deutschland kommen musste. Alles dies war richtig, aber er war, man könnte sagen, seiner Zeit sehr voraus. Und so hat er auch klar und deutlich gesagt, dass es zu dem Zeitpunkt, und einige haben mich auch bereits gefragt, ja, hat Herr Armstrong wirklich das geglaubt? Ich würde sagen, zu einem Zeitpunkt hat er geglaubt, dass Jesus Christus im Jahr 1975 zurückkommen würde, dass zuvor dann die große Trübsal erfolgen würde. Das bezog sich auch auf eine Idee von den sogenannten 19-Jahres-Time-Zyklen, wo dann eine gewisse Konstellation vorliegt. Und man kann aus der Geschichte heraus sehen, dass es gewisse Dinge gegeben hat während dieser Zyklen. Aber wie gesagt, man hat das jetzt auf 1975 angewandt, auf die Wiederkunft Christi, und das war natürlich ein Fehler. Und der Armstrong hat auch ein Buch geschrieben über 1975 in der Prophezeiung. Aber er hat dann auch deutlich gemacht, dass dies nicht sich ereignen würde. Nun, einige sagen auch, dass der Titel 1975 in der Prophezeiung ein Wortspiel war, weil viele damals auch prophezeit haben, in Anführungszeichen, dass 1975 ein wunderbares Situationsgebilde geben würde, Utopia auf Erden. Und Herr Armstrong würde zeigen, okay, nun, so ganz genauso wird es nicht sein. Und er hat dann die Ereignisse, die noch kommen würden, zunächst einmal beschreiben wollen. Wie dem auch sei. Viele haben und sind davon ausgegangen, dass Jesus Christus in 1975 zurückkommen würde. Ich bin damals 1974 in die Kirche gekommen und habe so das Letzte von dem, so diesen Rattenschwanz sozusagen, noch miterlebt. Und natürlich war es klar, dass Christus nicht im Jahr 75 zurückkommen könnte, denn die große Trübsal hat noch gar nicht begonnen. Aber wie gesagt, das wurde gesagt. Und dann wurde es aber erkannt, dass das eine Fehleinschätzung war. Und es wurde dann natürlich nicht weiter gelehrt. Und gab es da einen Fehler? Ja, natürlich. Aber Armstrong hat dann weiter das gelehrt, worum es ging. Er hat weiter gelehrt, das europäische Reich wird sich noch einmal erheben. Es wird zu einem Krieg kommen zwischen Amerika und Europa. Alle diese Dinge, die wir mehr und mehr deutlich jetzt sehen, Jahre später, die aber in der Bibel immer schon so enthalten waren, die mussten nach wie vor weiter gepredigt werden. Und deswegen lehre ich auch weiterhin genau das, was Sie mich immer schon seit vielen Jahren haben predigen hören. Mir schrieb jemand, Sie haben eigentlich in allem Recht gehabt, was Sie gesagt haben, bis auf die Sache mit Trump. Und deswegen wollte ich heute ein wenig auch auf die Sache mit Trump eingehen. Vieles, was ich gesagt habe, ist noch nicht eingetreten, heißt aber nicht, dass es nicht eintreten wird. Und deswegen ist es natürlich die Frage, wo stehen Sie bei dem Ganzen? Haben Sie jetzt Ihr Vertrauen in die Kirche Gottes verloren, wie damals einige, als Christus 75 nicht kam, Ihr Vertrauen verloren haben, haben sich dann abgewandt von der Kirche, von der Wahrheit, von Gott? Wo sind die heute? In den meisten Fällen sind sie im Morast der Sünde dieser Welt wieder angekommen, aus dem sie herausgekommen sind. Wir müssen warten. Wir müssen abwarten. Wir müssen sehen, was geschieht. Das ist unsere Mission, Ihnen das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Es ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Gott ist das Reich. Gott ist ein herrschendes Reich. Gott zur Zeit, die Gottfamilie, besteht aus Gott, dem Vater und Jesus Christus. Aber wenn Sie den Heiligen Geist erlangt haben, wenn Sie ein gezeugtes Mitglied der Gottfamilie sind, dann gehören Sie auch schon bereits in diesem Sinne zu dem Reich. Aber dieses Reich, diese Herrschaft wird auf dieser Erde etabliert werden, wenn Jesus Christus zurückkommt, nicht zuvor. Das Reich ist nicht in Ihnen, wie einige lehren. Das Reich ist auch noch nicht etabliert worden. Aber es wird. Aber Sie gehören jetzt bereits schon dem Reich Gottes an. Denn Gott will sich vermehren. Gott ist eine Familie. Er ist der Vater. Jesus Christus ist der Sohn. Sie sind die geliebten Brüder und Schwestern von Jesus Christus. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Schauen Sie, alles dies ist die Bibel klar und deutlich. Viele lehren das heute nicht mehr. Obwohl Sie es vielleicht einmal verstanden haben. Wir werden also, wie ich sagte, nach wie vor die Wahrheit verkündigen. Wir werden uns auch nicht davor scheuen, es mit ganzer Kraft zu tun, auch wenn andere es nicht tun. Deswegen sprach ich eben von dem Zustand der Kirche im Allgemeinen. Da muss noch einiges geschehen, damit Jesus Christus zurückkommen kann. Nun, wir verstehen auch nicht alles, das will ich keineswegs sagen. Schauen Sie, was Paulus sagt in 1. Korinther 13. In 1. Korinther Kapitel 13 und in Vers 12. 1. Korinther 13 und Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Manchmal ist das noch ziemlich dunkel. Die Prophezeiungen sind klar in der Bibel, aber manchmal verstehen wir sie noch nicht so richtig, noch nicht vollständig. Vielleicht beachten wir nicht unbedingt die Ereignisse, die da jetzt stattfinden, die dem, was man so erwartet hat, entgegengesetzt zu sein scheinen. Nun, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Schauen Sie, es ist ein Prozess der Erkenntnis. Das bedeutet nicht, dass wenn man etwas sagt, was sich nicht als richtig erweist, oh, das muss dann die falsche Kirche sein, oh, da kann man kein Vertrauen mehr haben zu Herrn Link, der hat sich da jetzt geirrt. Von daher gehe ich mal weg und kehre zurück in den Morast der sündigen Welt. Das wäre ein katastrophaler Fehler. Aber wenn man weiter bemüht ist, Gott zu gefallen, Gott zu gehorchen, Gottes Weg zu gehen, schauen Sie, was uns Petrus sagt in 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1. Und wie gesagt, ich möchte noch einmal deutlich machen, ich habe Fernsehevangelisten gehört, die gesagt haben, mir hat Gott gesagt, dass Trump der Präsident bleiben wird. Nun, ich habe dann gefragt, ja, wie hat Gott Ihnen denn das gesagt? Haben Sie seine Stimme gehört oder was? Ich meine, ich habe keine Stimme gehört. Aber ich muss sagen, ich war davon überzeugt. Und ich war auch davon überzeugt, dass Gott mich dazu inspiriert hat, dass Trump im Amt bleiben würde. Nun, wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt, wie ich heute dargestellt habe. Aber in 2. Petrus 1, die Verse 19 bis 21, da heißt es wie folgt. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und der Morgenstern ist eine Beziehung hier auf Jesus Christus selbst. Er ist der helle Morgenstern, wie wir im Buch der Offenbarung lesen. Vers 20. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift, er bezieht sich hier auf Prophezeiung, aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben oder geleitet, angespornt vom Heiligen Geist, haben Menschen in Gottes Auftrag geredet, auch wenn sie es vielleicht selbst nicht so recht verstanden haben. Aber uns ist, wenn wir wahre Christen sind, und ganz besonders, wie ich meine, auf unserer Geschichte beruhend, in der Kirche des ewigen Gottes, Church of the Living God, uns ist der Geist der Weissagung, der Prophetie gegeben worden. Und wir bleiben bei dem, was wir immer schon gelehrt haben, auch unter Herrn Armstrong in der weltweiten Kirche Gottes damals. In Offenbarung Kapitel 19. Offenbarung Kapitel 19 und lesen wir Vers 10. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen. Das war jetzt ein Engel, der hatte dem Johannes so allerlei mitgeteilt und er hatte jetzt gemeint, er müsse ihn jetzt verehren, huldigen, anbeten dafür. Und das war natürlich auch ein Fehler. Die Diener Christi haben auch Fehler gemacht, sehen Sie? Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Nun, später hat Johannes noch einmal versucht, den Engel anzubeten. Und der Engel hat ihm gesagt, nein, nein, hab ich doch schon gesagt, tu es nicht. Schauen Sie, Menschen machen Fehler. Die Apostel machten Fehler. Der Apostel Petrus, wie Sie wissen aus dem Galaterbrief, hat sich so quasi als Heuchler dargestellt. Zunächst hat er mit den Heiden gegessen und als dann die Jünger von Jakobus kamen aus Jerusalem, da hat er sich abgesondert und Paulus hat ihn dann öffentlich zur Rede gestellt. Wurde damals dann Petrus deswegen aus der Kirche Gottes ausgeschlossen und hat Gott gesagt, okay, mit dir kann ich nicht mehr arbeiten, weil du diesen Fehler gemacht hast, diese Heuchelei? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Gott vergibt uns, wie sie auch wollen, dass Gott ihnen vergibt, oder? Aber lesen wir weiter. Er sagt hier, ich bin dein und deine Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Dieser Geist der Weissagung. Da heißt es hier, die Brüder haben den. Die haben den. Und Gott verspricht seinen Knechten, dass er ihnen auch prophetische Erkenntnis geben wird. Wir lesen das zum Beispiel in Amos Kapitel 3. Wie ich sagte, manchmal verstehen wir nicht so recht, welche Dinge Gott uns geben will, weil wir eben halt noch sehr durch einen dunklen Spiegel blicken. Aber davon ist nichts dem wegzunehmen, was zum Beispiel in Amos Kapitel 3 gesagt wird. Amos Kapitel 3, die Verse 6 bis 8. Bläst nun jemand etwa das Horn oder die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht. Wir haben heute den Auftrag in Gottes Kirche, die Posaune zu blasen, mit voller Kraft dem Volk seine Sünden zu verkündigen. Nicht wie der falsche Prophet es versucht, die Menschen dazu zu bringen, weiter zu sündigen. Er sagt, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und er hat es nicht getan. Entweder direkt oder er hat es zugelassen, dass es geschieht. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbarte denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten. Der Löwe brüllt, Wer sollte sich nicht fürchten? Und Satan geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Oder besser, wer sollte nicht prophezeien? Wer sollte nicht unter Inspiration diese Dinge weitergeben? Das ist das, was hier im Alten Testament steht, aber nicht nur im Alten Testament. Schauen wir uns an, was Jesus Christus im Neuen Testament seinen Jüngern gesagt hat. Johannes Kapitel 16. Johannes Kapitel 16 und lesen wir Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in aller Wahrheit leiten oder in alle Wahrheit hineinleiten. Ein Prozess. Man nimmt zu an der Wahrheit, an der Erkenntnis, an der Gnade Jesu Christi. Er wird euch in diese Wahrheit hineinleiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er euch verkünden oder wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Nun, entweder wir glauben dies oder wir glauben es nicht. Und die Frage ist, kann man Gott wörtlich nehmen? Natürlich kann man das. Nun, Herr Armstrong hat klar und deutlich gesagt, dass er sich ändern würde, dass er das, was er gesagt hat, ändern würde, erklären würde, wenn er aus der Bibel heraus erkennt, dass er etwas Falsches gesagt hat. Und das ist auch, wie die Kirche heute unsere Berufung ansieht. Wenn Geschehnisse erfolgen, die wir auf diese Weise nicht erwartet haben oder vielleicht noch nicht jetzt, dann bleibt unser Fokus gleichwohl auf dem Wort Gottes. Und wir bitten Gott für das Verständnis seines Willens, sodass wir mit voller Hingabe, ohne Kompromisse schließen zu wollen, die Wahrheit verkündigen. So, ich würde jetzt sagen, hat doch nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Ich würde jetzt sagen, bleiben wir bei der Wahrheit mit Geduld und warten wir darauf, was Gott uns klar und deutlich für die Zukunft zeigen wird. Aber wenn die Vergangenheit und die Gegenwart uns irgendetwas lehren, dann bedeutet dies, dass die Welt in totaler Finsternis ist, totaler Unwissenheit und eine Situation entgegensteuert, die letztendlich in der großen Trübsal kulminieren wird, einer Zeit, wie sie es noch nie gegeben hat. Es gab Vorläufer natürlich, aber eine Zeit so schrecklich, dass wenn Jesus Christus nicht zurückkommen würde, kein Mensch am Leben bleiben würde. Aber um der Auserwählten willen, werden diese Tage verkürzt werden. Sie können, sie sollten ein Teil der Auserwählten sein. Aber verscherzen Sie diese Situation, diese Chance, dieses Angebot nicht. Zum Abschluss möchte ich 1. Thessaloniker vorlesen, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen, sie, die Menschen dieser Welt, Friede und Sicherheit, und wir sind jetzt unter einer Administration, einer neuen Administration in Amerika, die gibt uns Friede und Sicherheit. Wir werden jetzt Frieden haben mit allen anderen Nationen. Wenn sie das sagen werden, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Bleiben wir auf Posten. Im Englischen, we are standing watch. Wir sind nach wie vor dabei zu wachen und ihnen zu verkünden, was Gott uns klar und deutlich zeigt. Warten wir, was Gott uns offenbart, und schmeißen wir nicht das Baby zusammen mit der Wanne weg. Wenn sie die Kirche Gottes verlassen, aus welchen Gründen auch immer, sind sie von Gott abgeschnitten. Um das ihnen klar und deutlich zu sagen, sie können die wunderschönsten, herrlichsten, überzeugendsten Argumente haben, warum sie die Wahrheit Gottes, seine Kirche, sein Leib, den Leib Jesu Christi, verlassen könnten. Sie haben niemals eine Rechtfertigung dazu. Sie tun es auf ihre eigene Gefahr hin. Tun Sie es nicht. Seien Sie nicht jemand, der die Wiederkunft Christi verzögert, weil Sie sich weigern zu bereuen, sondern sind Sie eifrig dabei, sodass wir in der Tat sagen können, die Zeit der Wiederkunft Christi ist sehr nahe herbeigekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.